Hi, ich bin Florian Multhammer, Gründer von Munich.io und KI-Versteher. Wenn du wissen möchtest, wie die Google KI funktioniert und was das mit Tindern zu tun hat, dann bleib jetzt dran.
OMT. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Florian, schön, dass du da bist. Florian, wenn du die Google Ads KI in einem Wort beschreiben müsstest, welches würdest du wählen?
Mir fallen dazu eigentlich zwei Bilder ein. Auf der einen Seite ist es ein blinder Super Mario Spieler. Also man muss wirklich das alte Super Mario Spiel im Hinterkopf haben, wo man so ein Level 2D durchgeht. Oder jemand, der tindert. Also das sind eigentlich die perfekten Bilder, mit denen ich die KI eigentlich beschreiben würde.
Okay, das musst du uns jetzt aber bitte ein bisschen genauer erklären.
Das kommt im Folgenden dann. Aber das ist, glaube ich, wenn ich da ein bisschen detaillierter drauf eingehe, werde ich das genau erklären, weil jetzt sonst steigt man gleich zu tief ein, dann wird es zu kompliziert.
Da bin ich sehr gespannt. Also A, bin ich keiner, der tindert. Und B, ich bin zwar Super Mario-affin, hat nichts mit dem Namen zu tun, ich mag es, aber ich muss zugeben, ich habe es nicht mehr so vor Augen, wie es, doch, Super Mario World habe ich schon auf dem Super Nintendo damals gespielt. Doch, jetzt kommt so ein bisschen. Ich bin gespannt, was du mir da nachher dazu erzählst.
Super Mario World, Super Nintendo ist das beste Beispiel eigentlich. Das allerbeste. Also okay, da wäre ich versuche immer das Thema, was ich habe, ist sehr kompliziert. Das verstehen teilweise auch Google Ads Leute mit Erfahrung, mit ein, zwei Jahren Erfahrung, Juniors nicht so wirklich, und ich versuche das immer so auf Management-Level auch snackable zu machen, und ist dann immer das Bild, mit dem ich dann arbeite.
Ich bin sehr gespannt. Dann lasse ich mich überraschen. Dann lass uns mal anders anfangen. Mich würde jetzt mal interessieren, das Thema KI ist ja jetzt, es gibt ja schon relativ lange das Wort KI, aber seit dem, ich glaube, 30. November 2022, als ChatGPT dann auf den Markt kam, haben wir dann das erste Mal so gemerkt, okay, jetzt boomt das ganze Ding. Ja? Also jetzt geht es richtig voran. Mittlerweile kann ich sagen, kein Podcast mehr ohne KI-Frage. Heute haben wir KI im Titel, heißt, wir werden uns ganz viel mit KI beschäftigen. Wie kam es dazu, dass du dich selbst so stark auf die Google Ads KI fokussiert hast?
Ja, das war das Erlebnis, das das eigentlich verursacht hat, war knapp 2013, 2014, also echt schon lange her. Vielleicht sieht man es mir nicht an, aber ich bin schon lange in der Branche. Ich habe damals bei einer Firma My Best Brands gearbeitet, so eine Affiliate-Plattform. Und ich habe einen riesengroßen, sehr damals noch Google AdWords-Account gemanagt mit zig Millionen, 14 Millionen Keywords. Und da ging es halt darum, irgendwie so diesen Longtail zu managen. Also das kennen viele aus dem SEO-Bereich, aber das gibt es auch im SEA-Bereich. Wenn du 14 Millionen Keywords hast, wie kriege ich da genug Volumen auf Keywords, die gar keine Conversions machen? Und damals war dieses ganze Smart-Bidding, was jetzt in Google Ads jeder benutzt, irgendwie noch in den Kinderschuhen. Und dann habe ich mir so ein eigenes Tool gesucht. Also damals gab es noch diese Bid-Management-Tools. Und ich bin zum Adobe Media Optimizer gekommen. Also das kennen vielleicht einige Veteranen. Heutzutage benutzt man sowas nicht mehr. Oder man sagt, das ist eigentlich so der Rolls-Royce unter den Tools, was für sehr große Konzerne. Ja, und da habe ich dann angefangen, mit KI zu arbeiten. Also das Adobe Media Optimizer hat ein eigenes Bid-Management-Tool, das halt damals schon sehr fortgeschritten war. Und ich konnte wirklich mit dem Einsatz davon das Volumen bei My Best Brands verfünffachen. Und das wäre so das erste Aha-Erlebnis. Und dann kam meine nächste Station, View Eyewear, eine Brillenmarke. Ich trage immer noch die Brillen. Startup aus der Schweiz, gibt es aber auch in München am Gärtnerplatz und so weiter. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber tolles Unternehmen. Und da ging es dann darum, nicht irgendwie so Suchkampagnen zu skalieren, sondern Display. Also es ist eine Brand, und wer schon mal versucht hat, Display-Kampagnen zu skalieren, da kommen halt keine Conversions rein, nur Klicks, aber das war mir halt zu wenig. Und deswegen, aber damals hat Smart Bidding angefangen, gut zu arbeiten bei Google. Das war relativ ausgereift. Und dann habe ich angefangen, da zum Beispiel mit Micro-Conversions zu arbeiten. Und das hat vor 10 Jahren angefangen. Und ich würde mal sagen, vor 7 Jahren habe ich da einfach so einen Reifegrad oder so ein Rezept entwickelt. Ja, und mit dem arbeite ich mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Und das waren die ersten Schritte.
Spannend. Sehr spannend. Ich beschäftige mich mit dem Thema Google Ads gerade extrem. Warum? Weil ich sehr an unserer Google Ads oder überhaupt an unsere Ads-Strategie schrauben muss. Deswegen finde ich es auch gerade sehr spannend, dass wir hier einen Podcast zu aufnehmen. Ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Ich bin von Haus aus SEO. Die mir hier schon lange zuhören, die wissen das. Bei SEO-Themen habe ich einen etwas höheren Redeanteil, weil ich meistens auch noch meine Meinung dazu sage, kann ich heute nicht. Trotzdem spannendes Thema. Warum ist die Google Ads KI so wichtig? Und wie funktioniert diese grundsätzlich?
Also für diejenigen, die halt schon früher angefangen haben mit Google Ads oder mit AdWords, wie es damals noch hieß, die wissen ja, früher hat man manuell Keywords gemanagt. Also das hat man alles mit der Hand gemacht. Man hatte seine 1000 oder 10.000 Keywords und da hat man da Gebote eingestellt für unterschiedliche Devices, für unterschiedliche Zielgruppen, für unterschiedliche Regionen. Ja, und seitdem die KI das macht, es gibt halt zigtausende Signale von Google, die kennen wir zum Teil gar nicht. Manche Sachen gibt's und die steuert Google mit der KI. Also im Endeffekt entscheidet, also die KI ist das Gehirn oder so der Kernmechanismus, wann wird eine Anzeige ausgespielt oder Werbung ausgespielt, wo, an welchem Ort oder wem und wie. Also auch die Zusammensetzung der Anzeige. Also es wirkt wirklich end-to-end. Bestimmt das mittlerweile die KI so als zentrales Gehirn. Und es gibt zigtausend Signale, die kennt nur Google. Wir kennen Search Terms. Wir können manuell, können wir mittlerweile nicht mehr auf Search Terms bieten. Orte, Devices, zu welcher Uhrzeit, Mann, Frau, Alter, divers, whatever, in welcher Region, das kann Google alles mit seiner KI in allen möglichen Abwandlungen und Permutationen halt steuern. Und das kann Mensch, ist dazu nicht mehr in der Lage, so mehrdimensional zu optimieren. Und deswegen ist die Google KI so wichtig. Und wie funktioniert die? Jetzt komme ich auch zu dem Thema mit dem Super Mario-Spieler, mit dem Blinden. Die Google KI ist im Endeffekt blind. Die spielt Super Mario von Anfang bis Levelende und möchte ans Levelende kommen. Levelende, wenn ich jetzt im E-Commerce denke, ist ein Kauf. Also ich möchte irgendwas verkaufen, zum Beispiel eine Nike-Sneaker. Und so muss man sich das vorstellen, wie macht es die KI? Die ist blind und drückt irgendwelche Knöpfe und macht irgendwas am Steuerkreuz. Und dann kann man sich ja vorstellen, die ersten 500 oder 1000 Mal passiert da nichts. Da fällt man immer nur in den Graben. Also vielleicht erwischt man mal irgendwo so eine Stange oder so einen Pilz, diejenigen, die es kennen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man der KI auch Trainingsreize mitgibt und Belohnungsreize. Es gibt am Ende, die Belohnung ist das Levelende zu erreichen. Nach tausenden oder zehntausenden Versuchen, total blind, werden irgendwelche Kombinationen versucht. Ein Mann wird erreicht, eine Frau wird erreicht, 18 Jahre, Dresden, München, schönes Wetter, schlechtes Wetter, Android-Device, Versionsstand von vor 2 Jahren, vor einem Jahr. Und entscheidend ist da wirklich, und da komme ich auch zur Funktion, was mein Ansatz auch ausmacht. Bei Super Mario gibt es ja immer diese Zwischenziele. Also man muss nicht nur ans Levelende kommen, sondern man muss diese Belohnungsreize schon dazwischen setzen. Das ist sehr entscheidend. Also diese Quantität, dass ich schon in den Level-Zwischenbereichen Zwischenziele setze. Weil wenn du weißt, okay, zweimal nach vorne gehen, springen, Knopfdruck, Zwischenziel erreicht, das kannst du ja dann einprägen. Dann hast du schon mal ein Ziel erreicht. Das Gleiche dann wieder, also vielleicht eine andere Kombination. So schaffst du es viel schneller ans Levelende zu kommen. Und das ist eigentlich so dieser Kernmechanismus, wie die KI arbeitet und wie man eigentlich die KI trainiert, indem man ihr Belohnungsreize gibt und Zwischenbelohnungen vor allem gibt und nicht nur auf das Endziel, also auf den Kauf optimiert.
Lass uns mal bei diesen Belohnungsreizen bleiben. Wie schafft man diese Belohnungsreize für die KI?
Also man kann ja bei Google Ads jetzt nicht irgendwelche Bonbons platzieren, sondern im Endeffekt sind es Conversions. Also es ist halt der Purchase oder irgendwelche anderen Conversions, wie zum Beispiel ein Add-to-Cart, wenn jemand was in den Warenkorb hinzufügt oder wenn sich jemand ein Produkt anschaut. Also das ist das eine, das ist die Quantität an Belohnungsreizen und die Qualität. Am Levelende wartet ein Kuchen, in der Mitte vielleicht ein Bonbon, bei zwei Drittel vielleicht ein kleiner Sack mit mehreren Bonbons. Also diese Qualität an Belohnungsreizen, die macht man dann über den Conversion-Wert. Also wie viel teuer ist dann am Ende eine Conversion oder wie hoch ist der Wert? Das hinterlegt man auch bei Google Ads in dem Conversion-Bereich. Und jetzt kommt eigentlich dieses Tinder-Beispiel. Entscheidend ist auch die Zielsetzung. Also ich versuche jetzt mal dieses Tinder-Beispiel irgendwie so, klar, das soll jetzt nicht auch nicht sexistisch oder so sein, aber ich sage mal, man kann bei Tinder als junger Mann versuchen, so viele Conversions wie möglich zu erreichen. Einfach immer swipen, swipen, swipen. Oder man versucht, auf ein gewisses Qualitätsmuster zu gehen, zum Beispiel jemanden zu finden mit dem gleichen Hobby oder was weiß ich, eine Person, die ist auch Veganer, gleiche Sportart und so weiter. Und das ist praktisch, was man bei Google Ads definiert, man ja, ich möchte auf einen Target ROAS optimieren oder auf einen Target CPA oder ich versuche Conversions zu maximieren. Und das sind im Endeffekt, das sind die wichtigsten Mechaniken dahinter. Du hast Conversions, das sind die Belohnungsreize, du hast einen Conversion-Wert, das ist die Qualität von dem Belohnungsreiz, also ist es ein Kuchen oder ist es ein Bonbon. Und dann hast du ein Ziel dahinter, wie bei Tinder, also du versuchst ganz viele Conversions zu generieren, ganz viele Belohnungen oder sehr, sehr gute und dann halt immer, immer einen Kuchen zu erreichen. Das sind eigentlich so diese Kernmechanismen.
Wie kann man diese Funktionsweise konkret nutzen?
Wir haben, oder ich möchte euch da vier Use Cases zeigen, die nutzen wir bei uns auch in der Agentur, haben die schon hoch und runter implementiert. Das eine Thema, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist das Thema Micro-Conversions. Das ist eigentlich so der wichtigste Mechanismus und das mache ich schon auch am längsten. Dann gibt es da noch eine Abwandlung davon, dynamische Micro-Conversions, dann Margensteuerung und Neukundensteuerung. Das sind so die vier wichtigsten Use Cases, die würde ich euch heute gerne mal präsentieren.
Dann lass uns doch direkt bei den Micro-Conversions einsteigen. Welchen Vorteil bringen uns diese, beziehungsweise wie integriere ich sie korrekt?
Ich habe es ja schon bei diesem Super Mario Beispiel eigentlich genannt. Also bei den Micro-Conversions geht es darum, dass man die Kampagnen halt nicht nur auf ein hartes Ziel optimiert, sondern auf ein Zwischenziel. Also zum Beispiel auf ein Add-to-Cart oder auf ein Qualified Traffic. Also Qualified Traffic ist zum Beispiel, jemand kommt auf die Seite und bounced nicht, bleibt länger, schaut sich mehrere Produkte an. Das sind so klassische Micro-Conversions, die würde ich jedem auch bedenkenlos empfehlen zu implementieren. Der Vorteil davon ist für die KI, also wie ich es auch bei diesem Super Mario Beispiel genannt habe, ist, die KI lernt viel, viel schneller. Also um ein Vielfaches. Sobald du ein Add-to-Cart hinzufügst, ich sage mal ein paar Zahlenbeispiele zu deinen Kampagnen, ein Purchase oder ein Kauf hat meistens eine Conversion Rate von 1 bis 3% so im Schnitt, ein Add-to-Cart von knapp 10%. Das heißt, du verdrei bis verzehnfachst deine Anzahl an Conversions oder Signalen, die du der KI gibst. Das ist ja das Prinzip von diesen Zwischenzielen, dass du kriegst viel schneller Belohnungsreiz und deswegen ist die KI viel schneller ausgelernt. Und vor allem heutzutage, vielleicht SEOs wissen das jetzt nicht, aber die SEA-Freaks kennen seit 2 Jahren die PMax-Kampagnen. Das sind extrem datenhungriges Format oder ein extrem datenhungriger Kampagnentyp. Und da würde ich auch vorneweg immer empfehlen, Micro-Conversions zu nutzen. Also das eine ist, du hast eine viel höhere Signalstärke. Das ist der Vorteil. Eine kürzere Lernphase dadurch. Und das nächste ist, du bewertest oder Google Ads bewertet nicht nur User Journeys, die immer zum Kauf führen, sondern es werden User Journeys bewertet. Jemand macht einen Klick auf die Ad, macht ein Add to Cart, die vielleicht nicht zum Kauf führt, aber mehr wert ist als ein Bouncer zum Beispiel. Nach dem Modell, wenn du nur mit Hard Conversions arbeitest, werden User Journeys entweder mit 0 oder mit 1 bewertet. Kauf, nicht Kauf. Und so kannst du viel besser Nutzer, die bei dir auf die Seite kommen, durch den Funnel durchqualifizieren. Also das ist der nächste Vorteil und dadurch schafft man mehr Inkrementalität und zwar richtig. Das heißt, man schafft Wachstum, Neukundenwachstum, was du vielleicht gar nicht in deinen Google Ads-Zahlen messen kannst, weil die Leute, Google Ads ist der Erstkanal und dann schließen die über SEO, also zum Beispiel über eine klassische Brand-Anfrage, schließen die dann ab. Und das haben halt viele Experimente auch gezeigt. Das ist der Vorteil und vielleicht noch zur Funktionsweise oder sorry, wie man das implementiert, das ist noch wichtig. Das macht man natürlich ganz normal mit dem Tag Manager ganz einfach. Man fügt eine Add to Cart zum Beispiel hinzu als Trigger und definiert da einen Wert. Und das ist das Entscheidende. Ich habe ja gesagt, bei Belohnungen, das Reizen ist diese Qualität sehr entscheidend. Wie groß ist die Belohnung? Wenn am Ende der Kauf 100 € wert ist, also ich kaufe irgendeinen Sneaker für 100 €, dann muss der Add to Cart natürlich deutlich weniger wert sein. Ungefähr im Verhältnis der Wahrscheinlichkeit, ich versuche es nicht zu mathematisch zu machen, wie der Add-to-Cart zum Kauf führt. In der Regel sind es knapp 5%. Das ist einfach mal so eine Erfahrungszahl. Also zu 5% führt ein Add-to-Cart immer zu einem Kauf. Und deswegen könnte ich den Add-to-Cart bei einem Kaufwert von 100 € mit zum Beispiel 5 € gewichten. Und in der Regel, damit die KI, und die Frage haben ja auch schon viele gestellt, ja, ist es nicht zu hoch, optimiert die KI? Das ist ja auch blöd, wenn ich ganz leicht an Bonbons rankomme, also an so eine ganz leichte Belohnung, dann lohnt sich das doch gar nicht mehr, so einen Kuchen am Ende des Levels zu sammeln. Und deswegen muss man immer die deutlich niedriger gewichten, diese Micro-Conversions, weil die KI sollte schon als Zwischenziel sehen und nicht als Endziel, wenn diese Bonbons zu leicht zu erreichen sind. Und deswegen muss man da immer mit Abdiskontierungsfaktoren arbeiten. Aber so viel jetzt zur Mathematik. Ich versuche es auch nicht zu sehr zu verkomplizieren.
Also ich finde das spannend. Mathe ist so mein Fach gewesen früher. Wir können da gerne noch länger drüber reden. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen die User natürlich nicht überfordern, weil ich glaube, Mathe ist nicht so jedermanns Sache. Da verlieren wir jetzt zu viele User. Ein paar werden sagen, wie ich, okay, geiles Thema. Andere werden sagen, das hat mit Online-Marketing jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu tun. Wobei ich das übrigens bezweifeln würde. Es gibt viele Themen, wo man mit Mathe doch ein ganz schönes Thema, ein ganz schönes Stückchen weiterkommen würde. Ich erinnere uns SEOs mal an WDF, IDF. Kann man sich sehr gut angucken, ist eine schöne mathematische Formel dahinter. Wenn man mal ein bisschen googelt, findet man die sogar. Ist ein Thema. Ich hab mal ein halbes Jahr Mathe-Lehramt studiert. Bevor ich dann zu BWL gewechselt bin, war am Ende, keine Ahnung, ich hatte auf einmal andere Pläne. Aber ich war in Mathe relativ gut und ich habe mich mal mit dieser Formel auseinandergesetzt. Und die wird relativ komplex, wenn man sich viel damit beschäftigt. Und deswegen mit mir, wir können gerne über Mathe-Themen reden. Das wäre überhaupt kein Problem. Ich würde aber noch lieber gerne, ich bin nämlich von Haus aus dann ja BWLer, das Thema Margensteuerung hast du angesprochen. Und das ist ja der zweite Punkt, den du mitgebracht hast, oder der dritte Punkt, ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe mir dabei konkret jetzt eben gerade eine Frage zu aufgeschrieben. Auch hier, welchen Vorteil bringt diese Margensteuerung und wie integriere ich sie konsequent und korrekt?
Die Margensteuerung, das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Google Ads Manager im Hinterkopf haben. Das ist immer so die finale Vision. Ich optimiere nicht mehr auf den Kauf, sondern oder auf einen Umsatz. Ich optimiere auf eine Marge oder vielleicht auf einen Customer Lifetime Value. Was ist eigentlich der Vorteil oder wie funktioniert das? Im Endeffekt von der Grundfunktion ist es so, du übergibst Google dann keinen Umsatzwert mehr, sondern einen Margenwert. Also Margenwert heißt, du verkaufst einen Sneaker und am Ende bleibt, also irgendwie BWL, nennt man das, glaube ich, Handelsspanne oder Bruttomarge, da bleibt dir ein Wert am Ende übrig. Also das ist dann natürlich nicht die Netto-Netto-Marge am Ende, aber im Endeffekt übermittelst du diesen Wert Google Ads. Der Vorteil davon ist am Ende, dass du viel mehr Wertschöpfung generierst, auch und viel mehr Wettbewerbsfähigkeit, wenn man in diesem ganzen, in dieser BWL-Terminologie bleibt. Das macht halt keiner. Jeder bietet am Ende oder Google bietet am Ende immer auf dem ROAS, also wie ist dein Revenue on Ad Spend und bietet aufgrund dessen einen Klickpreis und du hast einen Wettbewerb mit deinen Konkurrenten um Klickpreise, 50 Cent, 60 Cent aufgrund des Revenues. Aber du machst mit dem Produkt vielleicht so gut wie gar keine Marge und hättest ein anderes Produkt, das vielleicht eine viel höhere Marge hat. Und deswegen wirst du viel wettbewerbsfähiger, weil du viel mehr bieten kannst. Also wenn du praktisch nicht mehr auf dem ROAS optimierst, sondern wir nennen es PoAS. Es gibt auch welche, die nennen es MoAS, also Profitability on Ad Spend oder Margin on Ad Spend. Also der Vorteil ist einfach viel mehr Wettbewerbsfähigkeit und viel mehr Wachstum am Ende. Also wenn du halt, du musst dich nur um drei Ecken da irgendwie denken. Also ich sehe das bei vielen von unseren Kunden. Wir haben tolle Google Ads Zahlen. Wir haben ROAS-Ziel von 10 und dann sagt plötzlich der Kunde, wir haben dieses Jahr mal oder letzten Monat haben wir zu viel von dem Produktsegment verkauft. Das hat aber eine viel geringere Marge. Bitte geh noch mal mit dem ROAS nach oben, also mit dem Profitabilitätsziel. Das heißt, du denkst um drei Ecken, musst immer wieder nachoptimieren, statt dass du Google selber diese Business-Daten oder ich sage mal diese BWL-Daten selber zur Verfügung stellst. Und je mehr Daten Google zur Verfügung stellst, desto intelligenter kann es handeln. Also das ist der Vorteil.
Wie ist denn deine Erfahrung? Haben deine Ansprechpartner diesen Einblick in Margen und Co.?
Viele, extrem viele haben das. Also wir haben auch viele kleine Kunden, die da kennen teilweise, sind es dann irgendwie so die Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, die kennen das Produkt von der Pike an. Und bei den sehr großen Kunden ist klar, das kennt nicht jeder im Einzelnen, aber die Daten sind da. Die liegen dann oft in irgendeinem System, die müssen dann halt irgendwie reingespielt werden in Google Ads.
Ich habe immer wieder häufiger das, also als ich noch Agenturgeschäft gemacht habe und jetzt habe ich vor kurzem mal ein Seminar bei einem Stromanbieter, regionaler Stromanbieter gemacht, die auch so Photovoltaik und so Dienstleistungen verkaufen. Und das Marketing-Team kannte dort die Margen eben nicht. Und das habe ich selbst so aus der Erfahrung damals, ich habe jetzt weniger Ads natürlich gehabt, aber auch bei SEO kommt es ja darauf an, wenn ich mehrere Dienstleistungen verkaufe, was ist denn jetzt Kostenleistung? Kosten nutzen, wie auch immer. Am effizientesten, wo optimiere ich denn rein? Also wo baue ich denn mehr Content auf? Wo optimiere ich denn den Content mehr? Wo stecke ich die Zeit rein, die Sie kaufen? Und wenn Sie mir dann halt keine Antwort geben können, wie die Margen genau aussehen und nur nach Verdacht arbeiten, ist das für mich halt, ja, also da lässt man halt verdammt viel Effizienz auf der Strecke. Und meine Erfahrung.
Sind da die Unterschiede sehr groß in dieser Photovoltaik, also bei den Unternehmen?
Tatsächlich. Tatsächlich ist es halt so, die haben dann Stromkunden, wo die Margen sehr klein sind, teilweise in unterschiedlichen Tarifen auch unterschiedlich ausfallen können. Dann hast du halt so die Rahmendienstleistungen oder so Dienstleistungen drumherum, die hochmargiger sind, aber die wissen halt nicht, wie hochmargig. Und dadurch, da das ja auch ein gewisser Wettbewerb im Thema Photovoltaik unterwegs ist, da auch teilweise welche, die nicht nur in der Region, sondern auch überregional das anbieten, kannst du halt nicht wissen, wie tief du in bestimmte Themen reingehst. Also gerade wenn ich jetzt an Ads denke, gebe ich jetzt für einen neuen Lead 500 € aus oder 100 €? Also es ist ja genau das, was du eben erzählt hast. Ich muss ja wissen, was ist denn meine Profitabilität am Ende? Also mal, wie hoch ist die Marge von dem Ganzen? Ich muss die ganze Kostenstruktur kennen. Ich finde den Ansatz, der macht ja hochgradig Sinn. Ja? Also gerade du hast auch ich nenne es mal Buzzword. Ein richtiges Buzzword ist es eigentlich gar nicht mehr, aber Kundenlebenswert. Wer ist denn heute in der Lage, einen Kundenlebenswert zu errechnen? Ja, da geht es ja schon mal los. Wer sich, auch hier sind wir wieder bei Mathematik. Wer sich die Formel mal anschaut, die ist relativ komplex. Aber jetzt lass uns doch mal einfach rechnen. Ja, du hast eine Marge mit einem Kunden und eine Durchschnittsdauer, wie lange der Kunde bei dir bleibt. Und das kriegt man ja relativ einfach aufgestellt, wenn man es jetzt zumindest rudimentär machen möchte. Und selbst da habe ich die Erfahrung leider gemacht, dass das sehr viele, ich meine, wir werden jetzt Hörer haben, die sich wiedererkennen in dem, was du gesagt hast, also die das auch können. Wir werden aber vielleicht auch ein paar Hörer haben, die schon jetzt abhaken, weil sie sagen, oh fuck, das kann ich ja überhaupt nicht auf die Beine stellen, weil meine Geschäftsführung lässt mich an diesen Zahlen gar nicht teilhaben. Und dann ist ja die Arbeit, weiß nicht, wie du das siehst, aber eine ganz andere. Da muss ich ja erstmal eine gewisse Sensibilisierung innerhalb des Unternehmens angehen, dass das Marketing diese Daten braucht. Häufig hat der Vertrieb bessere Daten als das Marketing, weil mit dem Vertrieb verdiene ich ja mein Geld. Und wir beide wissen, dass Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten sollte. Aber die Denke ist bei alteingesessenen Unternehmern halt manchmal noch einen Ticken anders. Und wir sehen immer wieder, dass wir auch früher unbeabsichtigt Budgets falsch allokiert haben, weil wir halt nur auf Verdacht gearbeitet haben, weil wir nicht wussten, wo sind die Margen wirklich die besten. Dann ja auch gekoppelt mit dem, was können wir an Kapazitäten liefern. Ja? Bleiben wir bei dem Kunden. Ich habe gesehen, die hatten Low-Hanging Fruits auf dem Thema Wärmepumpen. Und dann haben die gesagt, ja, aber bitte Wärmepumpen wollen wir gerade gar nicht, also die Dienstleistung, um diese Wärmepumpen einzubauen und sowas. Die wollen wir gerade gar nicht verkaufen, weil da haben wir gerade 1,5 Jahre Wartezeit. Und da machen wir uns nur unzufriedene Kunden. Ja, das ist natürlich eine Information, die ich haben muss als Agentur. Aber die haben sie jetzt gehabt, theoretisch. Aber sie wussten trotzdem nicht mal, was für eine Marge dahinter steckt. Ist jetzt ein Extrembeispiel vielleicht auch, weil die gar keinen Einblick hatten. Aber de facto muss man sich natürlich auch anschauen, was habe ich denn für Daten? Kann ich mit denen arbeiten? Und dann ist gerade das Ads-Thema, was ja dann häufig auch sehr auf Conversions gepolt ist, so zumindest so in meiner Erfahrung oder in meiner Welt, ist ja dann noch wichtiger drauf oder noch intensiver drauf angewiesen, wie vielleicht ich als SEO, der ja langfristig arbeitet, ja, das kann man so gar nicht sagen. Nein, wir waren auch extrem drauf angewiesen. Wir würden auch unsere Arbeit danach ausrichten.
Aber ich glaube, man schaut nicht so sehr aufs Geld. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Man denkt ja immer, SEO, da zahle ich irgendwelche Gehälter und ich habe irgendwelche Backlink-Budgets. Aber im SEO-Bereich werden halt extreme Gelder ausgegeben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht so ein Problem, da an Margendaten ranzukommen. Wir haben viele Händler auch als Kunden, und die kennen die Daten. Das Problem ist eigentlich ein ganz anderes, also nicht irgendwie Vertrieb, sondern der Einkauf. Der Einkauf generiert ja diese Margen aufgrund von Verhandlungen. Also ich kaufe bei einer Marke XY ein, da habe ich einen Verhandlungsvorteil gegen und das möchten die halt nicht herausgeben. Und deswegen sagen viele, wir wollen diesen Margenwert nicht in den Tag, also in den Tag-Manager übergeben, weil sonst kann das jemand auslesen. Ist da eigentlich so ein Knackpunkt, das hatten wir mit vielen Unternehmen, bis die verstanden haben, man muss ja erst einen Kauf, also dieser Wert wird erst, wenn jemand was gekauft hat, übermittelt an Google Ads. Man muss ja den ganzen Laden leer kaufen. Ich muss jedes Produkt bei dir im Online-Shop kaufen, damit ich deinen Margenwert auslesen kann. Aber das war eher so ein politischer Knackpunkt, weil oft es den Einkauf gar nicht versteht, so Tech-Manager und Data-Layer, das sind halt, das ist chinesisch. Das, was du gesagt hast, ich habe einen sehr guten SEO-Kumpel, mit dem gehe ich regelmäßig bouldern, der arbeitet auch, oder der hat so, ist angestellt bei einer Solarzellenfirma, den müsste ich mal fragen, ob er die Margen kennt.
Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich komme da sehr häufig in meinen Podcasts oder auch Webinaren drauf, dass man natürlich ohne Daten, gell, keine Entscheidung ohne Daten, beziehungsweise wenn ich, oder falsche Daten, das ist ja noch schlimmer, ja, dass ich Entscheidungen treffe auf Basis falscher Daten, aber dass man halt einfach sein Unternehmen auch verstehen muss, wenn man wirklich Marketing richtig betreiben möchte. Je mehr Einblicke man hat, desto besser kann man es machen, egal in welchem Kanal. Weil ich kann einfach meine Ressourcen, die meistens begrenzt sind, viel besser auf die richtigen Pferde setzen. Und dafür versuche ich eigentlich hier immer zu sensibilisieren, weil, keine Ahnung, ich werde ganz häufig gefragt, wann stelle ich den ersten Webanalysten ein? So, ich brauche natürlich keinen Webanalysten, bevor ich überhaupt irgendwie Marketing mache. Das ist mir schon klar. Aber für mich muss der relativ früh kommen oder ich muss mir diese Dienstleistung früh dazu kaufen, weil ich sollte das von Anfang an ordentlich aufgesetzt haben, wenn ich die Grundsatzentscheidung Online-Marketing für mich getroffen habe. Wenn ich jetzt erstmal nur ausprobieren will, ist eh eine Diskussion für sich, gell, ob ich nur mal ausprobieren will und der Zeithorizont, bis Maßnahmen überhaupt funktionieren können, ist ja von Fall zu Fall oder von Marketing Disziplin zu Marketingdisziplin auch nochmal unterschiedlich, aber ich versuche immer wieder zu sensibilisieren, dass ich A, mein Unternehmen verstehen muss, B, meine Daten im Griff haben muss und meiner Meinung nach, je früher ich da Geld rein investiere, desto mehr verdiene ich hinten raus und das immer wieder wiederholen, ich habe immer die Hoffnung, dass das irgendwann halt auch bei den Zuhörern hier fruchtet, dass sie doch sagen, okay, jetzt nehme ich mal das Geld dafür in die Hand. Da ich das Consulting nicht anbiete, mache ich das auch nicht aus Eigennutz, sondern im Endeffekt versuche ich die Branche zu verbessern. Und tatsächlich ist das etwas, was mir ein sehr wichtiges Anliegen ist. Wir müssen viel mehr data-driven arbeiten. Wir reden alle davon, aber selbst die davon reden, wenn man denen unter die Haube guckt, die machen auch nicht alles so, wie sie es predigen. Ja, also wie sagt man immer, der Priester und Wasser und ja und so weiter. Also das sind halt alles für mich so wichtige Themen. Da könnten wir stundenlang drüber reden. Könnte ich mich auch sehr in Rage reden, weil ich da echt schon Cases gesehen habe, wo ich denke, boah Leute, also da hätte ich euch auch viel Geld sparen können. Aber gerade jetzt hier in dem Bereich, wo ich so gut rechnen kann. Also wir reden ja heute über Ads. Und natürlich wird das Tracking immer schwerer und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Bereich, wo ich granularer arbeiten kann, wo ich ausprobieren kann. Ja, im SEO, wenn ich einen Text schreibe, habe ich einen Text geschrieben. Bis der wirkt, da ist nichts mit ausprobieren. Also das entweder glaube ich daran, dass ich in dem Bereich eine Kompetenz werden will und dann Text dazu produziere. Bei Ads ist was anderes. Wenn ich ein neues Produkt habe, gucke ich, ob ich schalte Ads dafür. Ja, ich muss die vielleicht auch nachoptimieren, aber wenn die funktionieren, dann kann ich dieses Produkt im Einkauf erweitern und wenn die Marge stimmt, dann versuche ich das maximal auszubauen. Im SEO-Bereich ist das halt nicht so einfach. Und deswegen würde ich halt hier umso mehr plädieren dafür. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du mehr Kunden hast, die das kennen. Weil da, wo man schon so weit ist, Ads zu schalten, ist relativ klar, okay, ich muss diese Ads rechnen können, weil ich bezahle ja pro Klick. Im SEO-Bereich, im Content-Marketing-Bereich ist es ein bisschen anders. Was bringt mir Social Media? Was bringt mir Ads? Ist wieder rechenbar. Organisches Social Media? Bestimmt auch irgendwie. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich will gar nicht hier einen Monolog führen. Ja? Du merkst, ich kann mich da sehr reinsteigern.
Aber ich verstehe das auch. Ich glaube, oft ist so ein Blocker. Du hast oft jemand, der sich mit Daten im Unternehmen auskennt oder beschäftigt. Und dann geht es halt darum, die Daten mit dir zu teilen, ob das SEA oder SEO ist. Ob das jetzt Margendaten sind oder auch Kundendaten, wenn wir zum Thema Neukundenoptimierung nachher auch kommen. Die Unternehmen verlieren sich oft in der Komplexität. Also die wollen eine Rakete bauen. Das haben wir auch oft gesehen bei diesen Margenprojekten. Es gibt so viele Interessen. Da hat jeder ein Interesse, spricht mit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss es schaffen, den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, immer einfache Lösungen zu finden. Also ich sage mal, der Faule gewinnt. Ich bin selber grundsätzlich ein fauler Typ. Und ein fauler Typ möchte immer schnell zu einer Lösung kommen. Deswegen versuche ich den Kunden diese einfachen Lösungen zu verkaufen. So ein Margenprojekt, wie ich es jetzt zum Beispiel gerade vorgestellt habe, kann man sehr komplex umsetzen mit Lagerverfügbarkeit, mit Versandkosten noch einpreisen und so weiter und so fort. Oder man schaut sich halt nur die Bruttomargen an. Und ich glaube, deswegen hast du oft so einen Blocker zum Thema. Aber ich glaube, im SEO-Thema, da hast du, wir haben eher einen anderen, also ich sage mal aus der SEA-Gesichtsbrille, Punkt, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben gar kein Thema oder sagen wir mal oft keine Awareness für SEO. Die verstehen dieses Thema SEA oder Paid Social oder Social sehr gut, aber verstehen dieses organische Thema überhaupt nicht.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt über Micro-Conversion geredet, Margensteuerung. Haben wir noch einen von den... Willst du noch auf einen der vier Punkte eingehen? Also ich habe sie gerade nicht mehr alle im Kopf.
Ja, ich hatte das Thema dynamische Micro-Conversion-Steuerung. Vielleicht ist es nicht so wichtig, aber neukundenbedingt, das finde ich noch sehr, sehr wichtig, weil das relativ neu auch ist bei Google und das funktioniert sehr, sehr gut.
Also dann auch hier die gleiche Frage, welchen Vorteil und wie integriere ich es korrekt?
Also neukundenbedingt bedeutet einfach, dass man versucht, Neukundenkäufe höher zu bewerten als Käufe von Bestandskunden, weil was Google Ads sehr, sehr gut kann, und da stecken verdammt viele SEA-Manager in der Zwickmühle, Käufe zu antizipieren oder SEO einfach die Käufe wegzuklauen. Also das, was am Ende sowieso über ein organisches Suchergebnis stattgefunden hätte oder über Direct, das kann SEA extrem gut antizipieren und man gibt dann Geld aus für Käufe, die ohnehin stattfinden und man schafft einfach kein inkrementelles Wachstum. Und Google hat seit kurzem so ein Feature, also wirklich auch nativ in seiner Plattform, wo du einen Wert, also einen Premium, den Neukundenkäufen zuweisen kannst. Und das sorgt am Ende dann auch wirklich für eine deutlich gestiegene Neukundenquote. Und wir haben da wahnsinnig tolle Ergebnisse gehabt. Das heißt, der ROAS oder die Profitabilität ist genau stabil geblieben, gleich geblieben. Die Anzahl der Käufe auch. Aber das Verhältnis von Neukunden zu Bestandskunden hat sich um 30-50% verschoben. Und da sieht man, da kann man wahnsinnig viel herausholen. Und es ist total simpel. Also du kannst im Purchase Tag, also bei Google Ads, beim Purchase, wo du halt deinen Kauf feuerst, kannst du einen Wert mitgeben. Ist es ein Neukunde oder ein Bestandskunde? Und auch ganz simpel. Da decken viele in, ich muss mit meinem CRM-System abgleichen. Einfach jemand, der sich bei dir registriert. Dann hast du vielleicht die Gastkäufe nicht erfasst. Aber Google kann auch mit kleinen Stichproben sehr, sehr gut arbeiten und extrapolieren. Jemand, der sich bei dir neu registriert, ist Neukunde und fertig. Und das Feature ist implementiert in ein paar Tagen. Und dann muss man das Ganze halt testen und schrittweise ausrollen. Und das kann am Ende nur zum Erfolg führen. Also ich kann nur sehr, sehr positiv davon berichten.
Spannend. Sehr spannend. Ich habe noch eine Frage zum Ende. Lass uns mal kurz ein bisschen in die Glaskugel gucken, beziehungsweise muss auch nicht unbedingt die Glaskugel sein. Vielleicht geht ja auch aktuell schon mehr, worauf ich hinaus will, ist, was ist noch möglich mit der KI jetzt oder du denkst in Zukunft? Und vielleicht gibt es Themen, an denen ihr gerade arbeitet, über die wir heute noch nicht geredet haben, die mit der KI vielleicht möglich sind? Wenn du es erzählen willst.
Ja, auf jeden Fall gerne. Dafür bin ich ja da. Was möglich ist mit der KI oder wohin entwickelt sie sich? Ich glaube, Menschen können es gar nicht richtig antizipieren, weil diese Entwicklungszyklen von Technologie halt so schnell sind. Man merkt halt, dass Google immer stärker versucht, so eine Blackbox zu schaffen. Es gibt diese PMax-Kampagnen, es gibt jetzt diese Demand-Gen-Kampagnen, also Kampagnen, wo man fast nichts mehr steuern kann. Und deswegen wird es umso wichtiger, wenn du keine Knöpfe mehr in der Kampagne hast, welche Signale du dir der Kampagne gibst. Also das soll ja auch das Ziel von dem Vortrag sein, zu sensibilisieren. Du kannst mit diesen Business-Signalen, die du Google gibst, einfach über Conversions so eine Kampagne am Ende dressieren oder trainieren. Also so kannst du dir am Ende Regeln definieren, was ist gut, was ist schlecht. Und ich glaube, dass man auch das Thema Retouren, also das versuchen wir jetzt auch mal zu antizipieren. Wie können wir praktisch Retouren schon im Vorfeld antizipieren und Google auch ein Signal geben? Hey, das ist ein Produkt, das könnte eine hohe Retourenquote haben. Da kriegst du jetzt einen geringeren Belohnungsreiz. Aber das ist natürlich dann auch immer gefährlich. Produkte mit hohen Retouren sind oft Produkte mit einem hohen Neukundenanteil. Aber das ist so ein Feld, wo ich sage, da beschäftigen wir uns gerade damit, mit dem Thema Retourenreduktion und auch mit dem Thema Neukundenmagneten identifizieren. Also, dass man Google auch wirklich Signale gibt, was sind Neukundenmagneten und diese Produkte gezielt über die KI pushen kann. Also, es gibt halt viele Online-Businesses und die verkaufen oder machen Sale für alle Produkte, aber machen am Ende mit 5 oder mit 10 Hero-Produkten ihr komplettes Neukundengeschäft. Und eigentlich macht es nur Sinn, diese Produkte zu pushen.
Hm. Ja, klingt spannend. Du, Florian, wir haben viel geredet über Google Ads, KI. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe eben schon letzte Frage gesagt, aber mir ist gerade noch eine gekommen. Du hast vorhin mal gesagt, dass die KI mittlerweile, früher hat man die ganzen Keywords selbst reingebracht und sich da viel mit beschäftigt. Jetzt macht die KI das alles relativ selbst, weil sie so viele Signale bekommt. Würdest du die KI besser bezeichnen, als wie es vorher war?
Deutlich besser. Also im Vergleich zu dem Modus, wo der Mensch das alles gesteuert hat.
Ja, darum geht's mir, genau, den Vergleich.
Ich glaube, das Zusammenspiel. Es gibt ja irgendwie, viele Leute denken, es wird zukünftig keine Online-Marketing-Manager geben. Ich sehe das nicht, weil wenn man selber versteht, wie die KI arbeitet, merkt man, die KI kann Aufgaben machen, die ein Mensch, also nicht eine hohe Komplexität, sondern eine hohe Abfolge an Aufgaben, an mehrdimensionalen Aufgaben. Das kann eine KI gut. Werft der KI 20.000 Spielkarten hin, sortieren in einer bestimmten Regelreihenfolge, das kann die KI. Aber der Mensch kann die Regeln definieren. Das heißt, wenn der Mensch weggeht von dem, wir haben früher mal das gemacht, was jetzt die KI macht, CPCs managen, also wirklich wie so Affen eigentlich. Ein ganz einfacher Job, das haben wir gemacht, das macht jetzt die KI. Und dafür muss der SEA-Manager von heute sich mit Zielgruppen, sich mit Ad-Texten, mit Creatives beschäftigen, mit Kampagnenstrukturen und mit Architektur. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist ja viel schöner. Menschen setzen endlich ihr Hirn ein, nicht nur ihre Muskeln. Und die KI lässt ihre Muskeln spielen.
Aber das müsste doch eigentlich ein leichtes sein für eine KI, dass sie perspektivisch auch diese Anzeigentexte textet, oder?
Grundsätzlich schon. Ich habe da mal eine sehr gute Keynote gesehen. Was eine KI kann, ist Durchschnittlichkeit replizieren. Eine KI kann niemals das Besondere schaffen. Das, was den Menschen ausmacht, ist das Überdurchschnittliche und Unterdurchschnittliche. Und eine sehr schlechte Ad kann vielleicht sehr gut performen, weil da halt irgendjemand mal mit dem Hangover ins Office gekommen ist und gesagt hat, ich schreibe da jetzt irgendeinen Schmarrn rein. Und das erstaunt Leute. Eine KI lernt ja von dem Menschengemachten und versucht immer Durchschnitt zu imitieren. Und wenn immer nur Durchschnitt imitiert wird und man selber keinen Content mehr schafft, ich glaube nicht, dass am Ende die KI das dann besser kann. Man sieht es bei ChatGPT. Also ChatGPT produziert immer Texte, die sich nach ChatGPT anhören. Aber eine Grundlage von ChatGPT zu nehmen und das dann mit dem, was den Menschen genial macht, zu würzen und zu perfektionieren, das ist halt das perfekte Zusammenspiel.
Hm. Also das, für mich natürlich immer die Überlegung, inwieweit ist jetzt die KI so stark, dass ein Laie, der vielleicht das Geld für eine Agentur nicht ausgeben will, trotzdem jetzt überdurchschnittlich besser performen kann als früher, weil die KI ihn unterstützt. Also ja, ich kenne natürlich auch die Aussagen, ich habe auch schon mal Ads-Leute gefragt, also Ads-Experten, denkst du, dass dein Job irgendwann wegfällt? Natürlich sagen die, genau wie du jetzt auch, nee, wir werden immer strategisch da im Hintergrund bleiben. Du hast auch eben sehr gut erklärt. Ich sehe das übrigens genauso. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir, ich glaube, dass unsere Arbeit sich verändert. Das tut sie ja jetzt auch schon. Aber dass wir auch effizienter werden können durch solche Tools und alles, das sehe ich. Dass wir komplett wegfallen, noch sind wir nicht da, dass die KI intelligent genug ist, um eigene, also selbst eigene komplette Prozesse zu durchdenken. Und zumindest kenne ich noch keine, die da so weit ist. Haben wir auch schon mal hier diskutiert in der Runde. Also deswegen, aber trotzdem glaube ich, wenn du sagst, will die Durchschnittlichkeit kopieren, ich meine, wenn du einen Einsteiger-Ätzler hast oder irgendeinen Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen, der halt nicht irgendwie 5.000 Euro für eine Agentur ausgeben will oder auch nicht 2.000 Euro für eine Agentur ausgeben will, dass der vielleicht durch die KI zumindest stärker wird, als er vielleicht gewesen wäre, wenn er es komplett alleine macht. Und dass dort die Durchschnittlichkeit wieder halt gefördert wird, das stimmt, das glaube ich. Also den unteren Schnitt ziehen wir sehr gut hoch. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir die Exzellenz oben nicht runterziehen, weil die halt dann doch noch manuell arbeitet oder sehr viel manuell arbeitet.
Meine Erfahrung ist eigentlich eher gegenteilig. Durch diese Blackboxen, also eigentlich denkt der Google mit einer PMax-Kampagne, das ist diese eine Kampagne, die reicht für einen Account aus. Das kann jeder einfache Anfänger managen. Mit der kannst du so viel Geld verbrennen und im Nichts wirklich im schwarzen Loch versenken. Und wir haben ja viele Accounts auch gesehen, die so self-gemanaged waren. Ich glaube, dass es viel einfacher für einen Menschen zu erfassen ist. Ich buche ein Keyword ein, ich verkaufe ein Fahrrad. Fahrrad online kaufen und schaue mir an, wie viele Käufe kommen da rein und manage ein CPC. Als dass ich irgendwie einen Feed, eine PMax-Kampagne hochlade und am Ende muss ich einen ROAS managen und ich check gar nicht, wie hoch ist der Display-Anteil, wie manage ich das. Also ich merke eigentlich, dass viel mehr Verwirrung mit dieser KI da ist und dass die Leute sich viel schwerer tun, das selber zu managen. Also ich sehe da Google mit ihrer Vorstellung, da die Agenturen ein bisschen, oder sagen wir mal so family-owned businesses, dass sie das selber managen, sehe ich noch weit, weit weg.
Okay, ja, spannend. Danke für die Einblicke, Florian. Wir sind am Ende. Vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Florian noch ein kurzer Hinweis auf unsere Clubtreffen-Serie. Kein Podcast wird beendet, ohne auf irgendeins unserer Event hinzuweisen. Und jetzt habe ich gerade mehrere. Schaut mal unter omt.de/clubtreffen. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 30 oder 40 online. Ganz Deutschland, Zürich und Wien kommt noch. Wien ist noch nicht online, kommt aber noch. Sprich, wir sind auch das erste Mal im Ausland unterwegs. Wenn eine Stadt dabei ist bei euch in der Gegend, meldet euch doch an. Kostet nichts, aber ist nicht umsonst. Den Satz habe ich irgendwo im Fernsehen gesehen. Wollte sagen, cooles Networking, kommt vorbei. Wir haben immer ein paar coole Vorträge vorbereitet und versuchen so, in den Regionen präsenter zu werden. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Wie gesagt, guckt rein, es stehen ganz, ganz viele Städte auf dem Programm. Viel Spaß, viel Erfolg beim Google Ads Optimieren. Und in diesem Sinne, Florian, vielen Dank.
Gerne.